So, moin moin. Wir sind bei der dritten Folge Was erlaube Schweden, unser Podcast. Ich bin Carsten, ich bin Journalist. Wir sitzen hier wieder zusammen. Ich bin gerade in Hamburg in meinem Keller. Jan, wo bist du?
Ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer in Malmö in Schweden und die Sonne geht gerade unter.
Okay. Du bist Arzt, du arbeitest in der Notaufnahme in Lund in einem großen Krankenhaus und bist dort zuständig für was genau?
Ich bin interdisziplinärer, nee, wie nennt man das? Facharzt für interdisziplinäre Notfallmedizin, würde man das in Deutschland nennen, und arbeite da in Lund in der Notaufnahme und bin unter anderem verantwortlich für die Erstversorgung der Covid-19-Patienten.
Ja, wir kennen uns aus der Schule, seit wir ungefähr 10 Jahre alt sind, haben früher zusammen Fußball gespielt und ja, die Freundschaft hat nie so richtig aufgehört und besteht immer noch, obwohl wir mittlerweile fast steinalt sind. Wir haben
Und die
uns
Ostsee zwischen uns liegt.
genau, und wir haben uns entschieden, weil die Ostsee zwischen uns liegt, über die Situation in deinem gerade Heimatland zu sprechen, in Schweden, wo du mit deiner Frau zusammenlebst. Und denn Schweden hat ja einen Sonderweg gewählt, was die Corona-Maßnahmen angeht, setzt auf Freiwilligkeit, setzt auf Eigenverantwortung der Bürger. Da haben wir in der letzten Folge ausführlich drüber gesprochen. Heute hatten wir uns eigentlich vorgenommen, darüber zu sprechen, wie sieht das eigentlich bei dir auf der Arbeit aus? Jetzt, da deine Covid-19-Erkrankung auskuriert ist, bist du ja wieder bei der Arbeit und solltest eigentlich darüber erzählen. Aber uns bewegt eigentlich heute auch was anderes. Denn ja, wir haben, glaube ich, beide verfolgt, was gerade mit ja, in der Berichterstattung rund um diesen Virologen Drosten passiert in Deutschland. Da gab es nämlich einen, ja, großen Streit, kann man sagen, eine mediale Auseinandersetzung zwischen Herrn Drosten, der ja sozusagen, ja, so der Viruspapst gerade ist in Deutschland, und sehr viele Aussagen von ihm haben eine sehr große Bedeutung, zumindest in der Öffentlichkeit. Der hat wohl ein Pre-Paper veröffentlicht, in dem er sich mit seinem Team mit der Viruslast von Corona-Patienten beschäftigt hat. Also wie sehr sind die infiziert? Wie viel Virus ist in denen zu finden? Und hat das statistisch betrachtet. Er sagt selbst, mit relativ groben Mitteln, und aus dieser Studie geht hervor, dass Kinder auch Träger eben dieses Virus sein können. Und sich die Viruslast nicht sonderlich unterscheidet von denen bei Erwachsenen. Und ja, die Bild-Zeitung, die Bild, hat sozusagen dann Aussagen von Statistikern genommen, also keinen Virologen, sondern Statistikern, die diese Art ja, der Studie so ein bisschen kritisieren, oder den Art der Umgang mit den statistischen Werken, die Drostens Team benutzt hat, und setzt ihn damit unter Druck. Und er hat vor allen Dingen auf Twitter darauf reagiert und hat die Anfrage der Bild-Zeitung öffentlich gemacht und hat den Zusatz darunter gemacht, also ich habe Besseres zu tun, was mittlerweile auch ein Hashtag bei Twitter ist, als eine Bildanfrage zu beantworten. Ja, innerhalb von einer Stunde sollte er das machen. Und er sagt, ja, die Anfrage, da wurde er mit Zitaten von diesen Statistikern konfrontiert. Und er ist der Meinung, die seien äußerst verkürzt dargestellt. Und sogar diese Wissenschaftler, diese Statistiker selbst distanzieren sich mittlerweile, oder distanzieren sich von den Sachen, die dort in der Bild-Zeitung zitiert werden. Was genau hast du denn in Schweden davon mitbekommen?
Ich habe die dazugehörigen Spiegelartikel gelesen. Der Spiegel hatte zwei Artikel, und in dem ersten ging es genau darum, dass die Bild-Zeitung Drosten, also Herrn Drosten, eine Schlagzeile gewidmet hat. Und es ging darum, dass einer der zitierten Statistiker sich da deutlich von distanziert hat. Und angegeben hat, dass er seine Kritik zu dieser Veröffentlichung oder Vorveröffentlichung abgegeben hat. Und Drosten die zweite Quelle, die ich dazu hatte, war dann Drostens eigener Podcast oder der Podcast von den NDR-Kollegen. Und genau wie du sagst, Drosten sagt ja selber, sie haben mit relativ groben statistischen Mitteln diese Verhältnisse dargestellt. Zusammengefasst ist die Viruslast bei Kindern nicht weniger als bei Erwachsenen, woraus Drosten ableitet, dass Kinder möglicherweise genauso infektiös sind und damit umgehen muss, mit dem Gedanken, jetzt die Schulen in Deutschland wieder zu öffnen. Und dieser Statistiker hat gesagt, ja, da gibt es sozusagen Detailargumente, und ein Kritikpunkt war, warum sie nicht genauere statistische Mittel benutzt haben. Und Rostens Hauptargument war ja, dass er gesagt hat, naja, wenn wir schon mit dem groben Werkzeug nichts finden, dann werden wir wahrscheinlich, und da nicht schon mal in andeutungsweise einen Unterschied rausarbeiten können, dann werden wir mit den feinen Mitteln auch nichts finden. Und also ich, um die Frage zu beantworten, ich habe das mitbekommen, die Berichterstattung der Bild in diesem, jetzt im Nachhinein, erscheint mir lächerlich, vor allen Dingen natürlich, wenn alle zitierten vermeintlichen Kritiker sich in aller Deutlichkeit von der Art und Weise, wie sie in der Bild zitiert wurden, distanziert haben.
Das ist natürlich immer, man kann immer nicht genau sagen, wie es genau gelaufen ist. Das ist immer nicht so ganz einfach, das von der Ferne aus zu bewerten. Auf jeden Fall war Herr Drosten ja da ziemlich energisch in seinem Widerspruch und hat auf Twitter auch sehr viel Unterstützung eigentlich erfahren. Kannst du das irgendwie bewerten, oder sagst du, das ist nicht dein Feld, du bist Mediziner und irgendwie kannst das nicht so richtig einschätzen?
Also ich bin ja in erster Linie Kliniker. Ich habe auch mal im Labor gearbeitet und eine Doktorarbeit angefangen und mich natürlich auch da mit Papern auseinandersetzen müssen, aber mein Forschungshintergrund ist äußerst begrenzt und vor allen Dingen die tieferen statistischen Analysen, die da für sozusagen die Rohdaten gemacht werden, mit denen kenne ich mich tatsächlich nicht sonderlich aus. Ich verlasse mich auf das, was Herr Drosten selber in Corona-Update sagt, dass sie ihre Daten erstmal grob analysiert haben und dass ihr grundsätzliches Ziel ja auch war, im Prinzip keinen statistischen Unterschied feststellen zu können, nämlich dass es keinen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen gibt, was die Viruslast angeht. Und damit sozusagen seine These zu unterstützen, dass man vorsichtig sein muss, was die Beurteilung von der Infektiosität von Kindern angeht.
Ganz spannend finde ich dazu, dass es gab dazu auch ein Interview, was ein Wissenschaftler beim Spiegel gegeben hat. Ich suche das einmal ganz kurz raus. Da hat er nämlich gesagt, also sozusagen ein Kronzeuge, eigentlich ein Bild-Kronzeuge, der in dem Artikel genannt wird, hat dann gesagt, dass er sehr verkürzt eben zitiert worden sei mit seinen Zweifeln an den Ergebnissen der Drosten-Studie, und hat geschrieben, in der Conclusio schreibe ich, I emphasize that I do not suggest any intent. Also übersetzt, ich betone, dass ich den Autoren keine Absicht unterstelle. Das war nämlich auch ein Vorwurf, der gemacht wurde, dass ja Herr Drosten möglicherweise mit Intention diese Studie mit diesem Ergebnis dann ja als Pre-Paper veröffentlicht hat. Spannend fand ich dann auch, dass man im Corona-Update gehört hat, dass das eigentlich ein normaler wissenschaftlicher Prozess ist, dass man so ein Pre-Paper veröffentlicht, dass man das in die wissenschaftliche Community gibt. Darauf gibt es Antworten. Manche Sachen werden eingebaut, andere Sachen, sage ich mal, werden widerlegt von den Menschen, die die Studie dann machen. Und deshalb finde ich, habe ich den Eindruck, ohne das jetzt genau bewerten zu können, muss ich auch ganz klar sagen, dass das eher ein normaler Prozess ist, der da gerade läuft. Und gut, zum journalistischen Vorgehen muss ich sagen, ich will nicht andere Medienschaffende sozusagen da bewerten, aber in der Regel läuft es ja so, dass man den Menschen ausreichend Zeit gibt, auf die Vorhaltungen zu reagieren und dann auch die Menschen, die man in einem Artikel zitiert, zum einen anfragt, nochmal fragt, ob das, was man zitiert, auch korrekt ist. Und gut, ich bin jetzt hauptsächlich Fernsehjournalist, bin ich eigentlich nicht, aber hab sehr viel Zeit im Fernsehen gearbeitet. Aber im Print ist es, glaube ich, teilweise sogar noch so, dass die Zitate dann, sag ich mal, noch autorisiert werden, damit die nicht aus dem Zusammenhang gerissen sind. Und ja, kann man zumindest in Frage stellen. Auf jeden Fall gab's da heute eine riesige Diskussion. Und ja, ich glaube, wir sind jetzt nicht so nah dran, um das alles bewerten zu können, aber spannend war es allemal. Ist es eigentlich bei dir im Krankenhaus in Lund so, dass viele Kinder zu euch kommen in die Notaufnahme mit, sag ich mal, Symptomen, Corona oder so Husten oder Fieber, oder ist das eher die Ausnahme?
Also grundsätzlich sehen wir in meiner Notaufnahme auch Kinder. Und wenn wir Kinder sehen, dann ist das, was in Deutschland Polytrauma genannt wird, also schwere Stürze, Verkehrsunfälle, die laufen durch die allgemeine Notaufnahme in Lund oder die, in Schweden würde man sagen, die Erwachsenen-Notaufnahme. Und noch ein paar andere Zustände, also beispielsweise wäre noch zu nennen, wenn Kinder sich verschlucken oder, keine Ahnung, Smarty irgendwie falsch in die Luftröhre kriegen. Diese Art von Notfall, die sehen wir auch. Aber das Kleinkind mit Husten, Fieber oder Durchfall, da haben die Pädiater in Lund eine eigene Notaufnahme. Oder es gibt nicht, ja, haben die Pädiater eine eigene Notaufnahme und die hat dann, da werden dann alle Kinder versorgt unter 18, was bestimmte chirurgische Krankheitsbilder angeht. Da hat man das Alter ein bisschen runtergezogen. Da ist es Kinder bis zu 15 Jahren, sind die Kinder älter als 15 und haben Bauchweh. Und das handelt sich dann zum Beispiel um Blinddarm, dann sehen wir die in der Erwachsenennotaufnahme bei uns auch. Und die werden dann auch von den Erwachsenenchirurgen zum Beispiel operiert, weil man sagt, dass ein Kind, die meisten Kinder ab dem 15. Lebensjahr körperlich, physiologisch, man sie als Erwachsene betrachten kann.
Okay, aber man kann sagen, dass du in der Notaufnahme jetzt nicht mit Jugendlichen zu tun hast, die mit Corona infiziert sind. Also zumindest Nein. nicht, die kommen da nicht hin. Prinzipiell bist du aber für die Koordination dieser Problemfälle schon auch, also für Corona schon verantwortlich, oder? Also was ist deine Aufgabe in der Notfallaufnahme?
Vielleicht noch ein Wort zu den Kindern und zu der Situation hier in Schweden. Ich habe mir das angeguckt und die Anzahl der erkrankten Kinder in Schweden ist sehr niedrig. Die liegt, lass mich mal gucken, bei...
Du guckst mal nach und ich erkläre, wir haben auch schon Feedback bekommen auf unseren Podcast von meiner Mutter. Und meine Mutter hat gesagt, dass wenn wir Zahlen nennen, dass wir dann doch genauer gucken sollen, weil sie die Zahlen aus Schweden sehr interessiert. Und deshalb, wir nehmen uns zu Herzen, uns noch besser vorzubereiten und uns die Zahlen noch genauer anzugucken. Also du hast geguckt, wie viele Kinder infiziert sind?
Genau, und es sind im Moment, man kann das aus der Statistik nicht genau ablesen, weil das Balkendiagramme sind, aber es sind irgendwo zwischen 150 und 200 Kinder in ganz Schweden zum aktuellen Zeitpunkt. Und das ist, nun sind ja die Schweden nicht ganz so viele wie die Deutschen, aber man kann schon sagen, das ist eine also geringe Anzahl. Und das sagt aber natürlich erstmal nichts aus, weil, wie wir ja jetzt mehrfach hören, dass die Kinder häufig eine symptomarme Verlauf ihrer Krankheit haben. Und das macht es natürlich wahrscheinlich, dass trotzdem die Kinder vielleicht genauso häufig krank werden, aber wir das einfach nicht sehen. Und das Risiko, das von den Kindern ausgeht, was ja auch Herr Drosten immer erzählt ist, dass sie als symptomarme Träger der Krankheit oder der symptomarme Träger des Virus, vor allen Dingen ältere Familienmitglieder oder Familienmitglieder mit Vorerkrankungen anstecken können und dass man das gerne verhindern will. Was meine Rolle in der Notaufnahme angeht, da hast du recht, ich bin zusammen mit einem Kollegen verantwortlich für den Teil der Notaufnahme, den wir bei uns die gelbe Zone nennen. Ergibt sich aus örtlichen Gegebenheiten, haben wir das die gelbe Zone genannt, und da nehmen wir die Patienten entgegen, von denen wir vermuten, dass sie ein relativ hohes Risiko haben, an Covid-19 zu erkrankt zu sein.
Wie stellt ihr sowas fest? Nach welchen Kriterien bestimmt ihr das?
Ja, ich kann ja mal versuchen, so ein bisschen zu erklären, wie sozusagen, wie der Patientenfluss bei uns in der Notaufnahme ist. Die Patienten, wenn sie zu uns in die Notaufnahme kommen, müssen durch ein, so, wir haben, der Begriff trifft vielleicht nicht ganz zu, aber wir nennen das Prätriage, müssen durch ein Zelt durch. Da steht ein Kollege zusammen mit einer Krankenschwester oder einer Pflegehelferin und die fragen dann die Patienten ab nach einem Katalog, Symptomkatalog, und auf Basis dieses Symptomkatalogs oder vielmehr der Antwort der Patienten wird dann entschieden, ob dieser Patient in die normale Notaufnahme kann oder wie ich jetzt sagen würde, in den Teil der Notaufnahme, wo wir ein verhältnismäßig geringes Risiko haben, dass die Patienten an Covid-19 erkrankt sind, oder ob sie in die Hochrisikozone, in diese sogenannte gelbe Zone müssen. Und ich nehme an, dass das einigermaßen generisch in allen Ländern ähnlich gemacht wird. Wir fragen die Patienten, ob sie Husten haben, ob sie Fieber haben, ob sie Schnupfen haben, ob sie kurzatmig sind beziehungsweise eine sogenannte Brustenge verspüren. Im medizinischen Deutsch würde man sagen, oder in der medizinischen Fachsprache würde man sagen, Dyspnoe. Verspüren Sie Dyspnoe? Das versteht natürlich der Patient auch nicht. Also fragt man, sind Sie kurzatmig? Gibt es keinen offensichtlichen Grund dafür? Und vielleicht hat der Patient auch noch Fieber, dann wäre das ein Grund, den Patienten in unsere sogenannte gelbe Zone zu lotsen. Und weitere Kriterien wären auch noch nicht erklärlicher Bauchschmerz, weil man auch mal gesehen hat, dass in etwas geringer Frequenz die Patienten auch Bauchschmerzen haben können oder sozusagen unspezifische Bauchschmerzen mit Übelkeit, vielleicht sogar Erbrechen.
Aber kommen die zu euch und haben selbst die Vermutung, an Corona erkrankt zu sein, oder stellt ihr das fest?
Unterschiedlich. Also natürlich kommt ein guter Teil der Patienten an und möchte diagnostiziert werden, beziehungsweise hat selbst schon mal die Diagnose gestellt, ja, ich habe Fieber, ich hatte Halsschmerzen, jetzt kriege ich nicht so richtig Luft. Jetzt muss ich aber mal zum Doktor und der Hausarzt hat keine Zeit oder der Hausarzt wollte nicht. Passiert auch, dass die Hausärzte Angst davor haben, solche Patienten, oder man muss sagen, die Allgemeinärzte bei uns, wir haben in Schweden, gibt es kein richtiges Hausarztsystem, das funktioniert ein bisschen anders, wir sagen die Allgemeinärzte, und da gibt es schon Berührungsängste mit dieser Patientenkategorie und die kommen dann zu uns und man kann ganz grob sagen, die werden dann triagiert, der Kollege oder die Kollegin, die da in diesem Zelt steht, die ruft mich dann an. Ich bin meistens in meiner Koordinatorfunktion in dieser gelben Zone tätig und sage dann, ich habe einen Patient für euch, soll ich den reinschicken? Dann diskutieren wir noch ein bisschen, ob dieser Patient tatsächlich wirklich in der Notaufnahme gesehen muss. Passiert nämlich auch, dass wir zu dem Schluss kommen, naja, dem Patienten geht's eigentlich so gut.
Ist nicht so viel, der kann nach Hause wieder.
Oder der kann nach Hause. Also und jetzt muss man verkürzt sagen, also das machen wir natürlich nicht einfach so nach Augenschein, sondern wir messen dann auch eine Sauerstoffsättigung. Und wenn alle sogenannten Vitalparameter im grünen Bereich sind, ja, dann, und das zum Beispiel ein junger Patient ist mit, wo die Symptome auch nicht alarmierend klingen und man auch nichts anderes Ernsthaftes vermutet, dann werden die nach Hause geschickt.
Wie viele Patienten müsst ihr am Tag so rechnen? Also kommen da 10 Patienten zu euch in die Notaufnahme oder 110?
Ich kann ja auch noch mal ein bisschen allgemein skizzieren. Ich arbeite in Lund und in Lund ist ein Universitätskrankenhaus. Die Notaufnahme hat ein Patientenvolumen von ungefähr 60.000 bis 65.000 Patienten pro Jahr. Das entspricht ungefähr 180 Patienten pro Tag. Als Vergleich, die größte Notaufnahme in Schweden ist im sogenannten Södersjukhuset und die sehen bis zu 300 Patienten am Tag. Das entspricht dann ungefähr 110.000 Patienten pro Jahr.
Stockholm oder wie?
Genau, Södersjukhuset in Stockholm. Übrigens eine Deutsche ist da die Chefin.
Okay.
Also in der Notaufnahme. War neulich auch in einer, kann ich empfehlen, war neulich auch in einer Arte-Dokumentation zu sehen. Und da hat, wo sie da auch zu diesem Thema befragt wurde.
Im Übrigen, auf der Seite jansegal.de/was-erlaube-schweden kann man die Zusammenfassung dieser Serie hier, sozusagen dieser Podcast-Serie, sich angucken. Da sind alle Folgen verlinkt. Und ich glaube, da könnte man ja auch diese ganzen Links, die wir jetzt genannt haben, die Spiegelartikel und auch diese Arte-Dokumentation, wenn es sie noch in der Mediathek gibt, könnten wir die ja im Zweifel dann mal einstellen, dass die Leute sich das dann, die daran interessiert sind, das sich einfach mal angucken und dort die Quellen nachvollziehen können. Ja. Und im Übrigen, da gibt es auch, wir haben jetzt einen Telegram-Channel erstellt, wo wir zumindest so die Podcast-Folgen, die wir rausbringen wollen, da einfach reinposten. Dann können auch die Leute, die vielleicht ja da sonst nicht drauf achten, kriegen das mit. Also wer Lust hat, einfach auf jansegal.de/was-erlaube-schweden, da ist das dann zu sehen. Du warst gerade bei der Deutschen in der Notaufnahme in Stockholm. Also gut, ihr ungefähr 180 Patienten am Tag im Durchschnitt. In Stockholm sind es dann 300 Patienten.
Genau, um mal eine Größenvorstellung dafür zu bekommen. Also wir sind keine ganz kleine Notaufnahme, wir sind mit Sicherheit nicht die größte in Schweden und auch nicht die größte hier in Schonen, in Südschweden. Die größeren Notaufnahmen sind in Malmö und Helsingborg. Man kann sagen, wir sehen ungefähr zwischen 20 und 40 Patienten pro Tag, die wir in diese gelbe Zone sortieren. Das ist vielleicht ein bisschen mehr geworden. Also wir haben diese Prä-Triage eingeführt Anfang April. Und wir haben so gesehen, dass es im Schnitt immer 20, 25 Patienten waren. Jetzt tendenziell ist es ein bisschen mehr, aber du hattest mich ja auch darauf angesprochen, sind es Zustände wie in Spanien oder Italien? Nein, definitiv nicht. Also die Lage ist vor allen Dingen hier in Südschweden verhältnismäßig ruhig.
Wobei ja immer gesagt wird, Schweden viele Toten und schwedischer Weg und so weiter. Warum ist es dann so wenig?
Erstmal, weil es genau ist wie in Deutschland. Wir haben regionale Unterschiede. Das Hauptinfektionsgeschehen spielt sich immer noch in der Region Stockholm, Östergötland und Westergötland ab. Jetzt sagt das vielleicht nur dem eingefleischten Schweden-Fan was, aber man kann das vergleichen mit deutschen Bundesländern ungefähr. Das ist nicht ganz so organisiert, aber in diesen Regionen spielt sich im Moment das Hauptgeschehen der Infektion ab. Die große Anzahl der Toten, wir haben das ja auch schon mal in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge besprochen, es liegen keine Zahlen vor, wie genau das zustande gekommen ist. Meine Theorie ist folgende, dass, und das hat man so über indirekte Kanäle von den Kollegen in Stockholm gehört, über 2 bis 7 Ecken. Es hat einen relativ großen Ausbruch in der schwedisch-somalischen Community in Stockholm gegeben. Und ich würde da mal sagen, das lässt sich vielleicht darauf zurückführen, dass mit einem unterschiedlichen kulturellen Hintergrund war es vielleicht schwer für diese Leute zu verstehen, was gerade passiert, sich an die Regeln zu halten, die man da jetzt eingeführt hat oder die man versucht hat, den Leuten nahezubringen, ohne Zwang, wie wir ja wissen, im Gegensatz zu Deutschland. Und dass das also nicht offensichtlich in der Community nicht richtig funktioniert hat. Und dann, glaube ich, ist der zweite Faktor, dass und das spiegelt sich auch in den Statistiken wieder, die überwiegende Anzahl der Toten findet sich in der Altersgruppe zwischen 80 und 90 Jahren. Also man kann sagen, ab 70 aufwärts haben wir eine hohe Mortalität. Und meine kleine persönliche Theorie, ohne dass ich das jetzt in irgendeiner Form mit Zahlen unterstützen kann, und meines Wissens gibt es da auch noch nichts Offizielles zu, ist, dass ja möglicherweise ein Teil der Leute aus dieser somalisch-schwedischen Community in Berufen arbeiten, in der ambulanten Pflege, in der Raumpflege, ja, die natürlich auch in vielen Altenheimen vertreten sind und möglicherweise so die Infektion in die Altenheime getragen wurden. Und es hat also eine überproportional starke Ausbreitung von Covid-19 in der alten älteren Bevölkerung in Schweden gegeben, vor allen Dingen in Stockholm, was dann natürlich zu einer überproportionalen hohen Todesziffer geführt hat. Das wäre so meine Theorie dazu. Aber wenn man sozusagen die Gesamtsituation betrachtet, dann war das schwedische Gesundheitssystem zu keinem Zeitpunkt ernsthaft belastet. Also die zuständige Behörde, das sogenannte Socialstyrelsen heißen die, das ist sowas.
Total verwunderlich, wenn man hier den Eindruck bekommt, dass dann eine gewisse, also warum so viele Tote und so weiter. Ja, total verwunderlich. Du wolltest gerade erzählen, was die eine Behörde.
Genau, es gibt ja eine tägliche Pressekonferenz, da ist auch immer eine Person von dieser Behörde vertreten und die skizzieren also immer die Situation für das Gesundheitssystem und man kann sagen, dass die Zahl der Patienten, die im Moment Intensivpflege brauchen, ist in den letzten Wochen stetig gesunken. Das Gesundheitssystem war zu keinem Zeit an dem Punkt, wie es zum Beispiel in Italien war oder so. Wir haben, glaube ich, hier in Schweden immer mindestens 20% extra Kapazitäten gehabt, beziehungsweise 20% Kapazitäten gehabt, die leicht hätten mobilisiert werden können.
Die ungenutzt waren.
Also die nicht mobilisiert werden mussten. Und die größte Belastung fand in Stockholm statt und ich bin natürlich auch zu einem gewissen Maß bei Twitter unterwegs und da hat man auch viel gelesen, dass da Angehörige aus den Gesundheitsberufen, vor allen Dingen aus der Intensivmedizin, getwittert haben, dass es hart da oben ist und die waren lokal oder regional stark belastet. Aber wenn man die Gesamtsituation in Schweden betrachtet, und so ähnlich war es ja im Prinzip auch in Italien, aber wenn man die Gesamtsituation betrachtet, die schwedische Gesamtsituation, dann muss man sagen, also auf jeden Fall hier in Südschweden ist das noch nicht angekommen. Und wir hoffen natürlich darauf, dass wir jetzt so sozusagen einen stetigen Zuwachs oder einen stetigen Verlauf dieser Infektion haben.
Dass das Gesundheitssystem nicht überfordert wird, dass immer genug Intensivbetten,
genau,
Beatmungsmöglichkeiten da sind und ja, die Leute dann versorgt werden können.
Genau.
Und darf ich noch mal fragen, wenn ich würde gerne einmal zu deiner Arbeit zurückkommen.
Ja.
Die gelbe Zone, wenn die Menschen, die 20 bis 40 Menschen, sagst du am Tag, gelbe Zone, wenn die da sind, was passiert dann mit denen? Also kriegen die dann alle einen Corona-Test und werden alle untersucht und werden alle getestet auf dieses Virus?
Nein. Was wir machen ist, also systembedingt hat Schweden nicht die gleichen umfangreichen Testkapazitäten wie Deutschland. So, die grundsätzliche Teststrategie ist, alle Patienten, die aufgenommen werden und bei dem wir a priori eine Corona-Erkrankung nicht ausschließen können, werden getestet. Und dann wird jetzt im größeren Umfang auch das Pflegepersonal getestet. Aber was passiert konkret mit den Patienten? Man könnte das ja mal an einem Beispiel Patienten durchexerzieren. Also ein älterer Herr wird mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht, hat jetzt seit ein paar Tagen, wie würde man es beschreiben, eng in der Brust, Luftnot und jetzt gilt es rauszubekommen, was ist die Ursache. Und die größte Herausforderung ist, also Corona ist ja sehr präsent, aber bei all dieser Corona-Präsenz nicht zu vergessen, dass es im Moment zumindest in Südschweden also auch noch eine ganze Menge andere Zustände gibt, die Luftnot verursachen können. Ja, und die größte Herausforderung, also im Moment, die ich erlebe, ist die Luftnot eines Patienten zum Beispiel von einer akuten Herzinsuffizienz beziehungsweise einer Lungenembolie zu unterscheiden. Und das darf man bei dieser ganzen Einrichtung auf Covid-19 nicht vergessen. So, was mache ich da mit dem Patienten? Sofern der Patient das mitmachen kann und auch erstmal normale Sättigungswerte bei Raumluft hat, dann stelle ich mich vor den, beziehungsweise der Patient muss sich vor mich stellen, und dann mache ich einen kleinen improvisierten Belastungstest. Ich lasse viele Patienten also mindestens 50 Schritte auf der Stelle treten mit, wenn es geht, angezogenen Knien, so dass der Puls ein bisschen über 100 steigt.
Also den und, Sport, den du nicht mehr machst
mittlerweile. Genau, den Sport, den ich nicht mehr mache oder jetzt nur noch mit dem Patienten.
Guckst du.
Nee, ich mach da mit. Okay. So. Und dann gucke ich mir an, ob die Sättigung abfällt. Und wenn die Sättigung abfällt, dann ist das schon ein Aufnahmekriterium. Und dann muss ich mich mit meinem Krankenpflegepersonal nur noch einigen, wie viel Diagnostik wir jetzt noch bei uns in der Notaufnahme betreiben und welchen Teil der Diagnostik wir auf der Station dann machen. Und wenn ich mich entschieden habe, dass der Patient aufgenommen wird, dann, wir nennen das dann ein Covid-Paket. Das heißt, da werden also standardisierte Blutproben entnommen und eine sogenannte Nasopharynx-Probe. Das ist verlängerte Q-Tip, tief rein in die Nase. Ja, ich habe das ja schon mitgemacht. Also wenn man es richtig macht, dann kommen einem ordentlich die Tränen. Und dann wird der Patient aufgenommen. Und dann ist der zweite Schritt, der zweite Aspekt, zu dem ich Stellung beziehen muss, okay, welches medizinische Niveau, Behandlungsniveau brauche ich hier? Kann der Patient auf einer Normalstation liegen? In diesem Fall dann Normal-Covid-Station, das ist also eine Isolierstation. Ich kann dazu auch vielleicht noch ein bisschen mehr sagen im Anschluss. Oder braucht der Patient sogar intensivere Betreuung, dann haben wir Intermediärstation. Da gibt es dann die Möglichkeit, den Patienten auch sogenannter nicht-invasiver Beatmung zuzuführen. Oder aber ist der Patient so schlecht, dass er intensivmedizinisch betreut werden muss? Selten ist das so.
Wie ist das Verhältnis?
Oh, kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur sagen, gefühlt, also eine Handvoll Patienten. Und die kommen dann auch nicht, die kommen dann meistens ja auch.
Welche Handvoll? Also die Handvoll schwere Verläufe oder?
Handvoll Verläufe, die sozusagen von der Notaufnahme direkt auf die Intensivstation gehen. Das ist, ich glaube, die können wir noch an zwei Händen abzählen. Und die kommen dann meistens auch nicht über die sogenannte gelbe Zone, sondern die werden dann direkt zu uns in den Schockraum geliefert. Der ist gleich nebenan. Und da haben wir also sozusagen einen extra Schockraumplatz, der vorbereitet ist, dass wir solche Patienten dort betreuen können. Und sind wir der Meinung, dass der Patient intensivmedizinisch betreut werden muss, dann rufen wir den Intensivmediziner dazu. Und die haben dann auch sich darauf vorbereitet, dass sie Patienten isoliert versorgen müssen. So sieht das aus. Oder aber, wenn der Patient nach Hause geht, dann werden die Leute in der Regel nicht getestet, sondern sie kriegen ein Informationsblatt in die Hand, wie sie sich zu verhalten haben.
Sind dann und in Quarantäne sozusagen, in der schwedischen Quarantäne, also dass die Empfehlung, zu Hause zu bleiben und die Empfehlung...
Genau. Man erwartet von ihnen, dass sie sich jetzt von allen sozialen Zusammenhängen fernhalten und zusehen, dass sie ihre Mitmenschen nicht anstecken. Und was mir dabei noch einfällt, du hattest mir ja gestern oder vorgestern einen Artikel vom Recherchenetzwerk Deutschland geschickt, wo auch Herr Drosten ja wieder zitiert wurde, im Hinblick auf die Äußerung von Herrn Ramelow dass man in Thüringen sich das schwedische Modell aneignen wollte und Herr Drosten dem gewisse Skepsis entgegengebracht hat. Und das Hauptargument war da, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, er wurde da zitiert, Vertrauen auf die Eigenverantwortung der Bürger habe in Schweden zu einer hohen Übersterblichkeit geführt, sagt Christian Drosten. Und natürlich bin ich selber kein Virologe, und ich weiß auch nicht, welche Informationen Herr Drosten gehabt hat, ob er mehr Informationen hat, ob er einen direkten Link zu den Kollegen, zu dem epidemiologischen Kollegen hat in Stockholm. Aber ich finde, das kann man so nicht stehen lassen. Weil vieles läuft ja darauf hinaus, dass man will, dass die Bürger sich eine bestimmte Verhaltensweise aneignen. Und in der Akutphase in der Hochakutphase dieser Erkrankung kann es durchaus sein, dass Zwang hilft. Aber ich beziehe mich da auf einen Podcast hier einen schwedischen Podcast von einem bekannten schwedischen Psychiater, der dann auch immer wieder mal unterschiedliche profilierte Leute einlädt, und da hat er einen Motivationspsychologen zu Gast, und der sagt halt, also wenn man Verhalten langfristig ändern, da ist Zwang nachweislich schlecht. Und man könnte ja, und ich glaube, die Übersterblichkeit in Schweden hat nichts grundsätzlich damit zu tun, dass wir die Leute hier nicht gezwungen haben, sondern dass wir vielleicht ein bisschen Pech gehabt haben und auch, dass man vielleicht auf schwedischer Seite nicht realisiert hat, dass man viel mehr testen muss. Weil ich glaube, hätte man vor allen Dingen die in der ambulanten Pflege intensiver getestet, flächendeckend getestet.
Dann wäre festgestellt worden, okay, da sind Infizierte und die lassen wir dann aus dieser Betreuung.
Genau, dürfen gar nicht da arbeiten. Ja, so. Und, also
könnte eher die Teststrategie das Problem gewesen.
Genau, sein. Ich würde sagen, das ist die Teststrategie und nicht einfach die sogenannte Compliance der Mitbürger. Ja, und man könnte ja auch sagen, in Deutschland sieht man jetzt, dass sich Widerstand dagegen formiert. Und in Schweden hat man halt gesagt, okay, wir wollen es so machen, dass wir unseren Mitbürgern so genau wie möglich oder so gut wie möglich erklären, warum sie sich bitte in einer gewissen Art und Weise zu verhalten haben. Und wenn man da...
Gibt es denn Widerstand in Schweden? Also es gibt da nichts, gegen das sich der Widerstand sozusagen richten kann. Ich beschäftige mich tatsächlich gerade so ein bisschen mit dem Widerstand in Deutschland und ja auch den, sag ich mal, Menschen, die sich dann da drunter mischen oder die dann Spaziergänge machen und keine Demonstrationen, weil man die nicht anmelden muss. Und das sind dann manchmal auch Menschen, die dem rechtsextremen Spektrum oder anderen Extremismusformen angehören. Aber ist das in Schweden so? Gibt es da irgendwelche solche, ja, und ich will das jetzt gar nicht negativ sagen, ich denke, Kritik an dem Vorgehen von Regierung ist immer zwingend notwendig in der Demokratie, aber also sind ja teilweise schon Auswüchse, die dann entstehen. Gibt es sowas in Schweden?
Also auf jeden Fall nicht so, dass es, also es hat auf jeden Fall nicht die gleiche mediale Präsenz wie in Deutschland. Nein, also ich erlebe das so nicht. Ich erlebe eher, dass die Leute natürlich auch und die zuständigen Behörden haben, das lässt sich durch Erhebungen bestätigen, man ist der Meinung, dass jetzt auch die schwedische Bevölkerung ein bisschen müde wird, sich an diese Regeln zu halten. Aber grundsätzlich gibt es keinen deutlich formierten Widerstand von sozusagen nicht so profilierter Seite wie in Deutschland, aber auch ja von profilierter Seite. Ich habe neulich jetzt gelesen, dass Julie C. zum Beispiel ja doch eigentlich ausgebildete Verfassungsrichterin und ja und Autorin sich mit einer Reihe von Leuten zusammengetan hat, die also unter anderem aus verfassungsrechtlichen Gründen Bedenken an den deutschen Maßnahmen angemeldet haben. So, und also und ich hab mir das alles nicht im Einzelnen durchgelesen, aber eine solche Art von Widerstand gibt es nicht, eher umgekehrt, eher so, dass es Leute gibt oder es hat sich hier ja auch es gab hier eine Gemeinschaft von Forschungskollegen, also Virologen, Epidemiologen, auch die zum Beispiel die eine der Vorgängerinnen von Anders Tegnell, unserem Staatsepidemiologen, die haben eher kritisiert, dass wir, also eher die entgegengerichtete Kritik, ja, dass wir hätten auch hier einen viel härteren Lockdown durchführen müssen und um die Epidemie am Anfang deutlich auszubremsen und dann in dieses Konzept zu gehen, the hammer and the dance, ja, und
okay.
Und das kann man, ich denke, es ist...
Willst du das einmal erklären, the hammer and the dance? Also ich glaube, ich weiß, worum es geht, aber willst du es einmal erklären?
Ja, also grob gesagt, du machst ein...
Du musst das Mikro hochmachen, sonst hört man dich nicht. Also, zur Erklärung, ich sehe ihn und ich sehe, wie er das Mikro runter macht, aber die Zuhörer hören das ja nicht.
Also the hammer meint man den totalen Lockdown. Also im Prinzip so wie man das in Italien oder ein Lockdown, so dass man sozusagen das gesellschaftliche Leben maßgeblich zum Stillstand bringt und damit die Ausbreitung eindämmt. Und die Herausforderung ist dann, wie man dann sozusagen sukzessive das wieder lockert Und eine, die Kollegen von der Lage der Nation haben das ja auch mal versucht zu erklären, dass man also so das Infektionsgeschehen so herunterfährt, dass man wieder lokal
nachvollziehen kann.
Beziehungsweise wenn man sieht, dass es ein sozusagen lokal, dass es da wieder einen Ausbruch gibt, dass man dann lokal sozusagen einen Lockdown fährt, aber halt eben nicht bundesweit. Und dagegen stellt sich jetzt halt die schwedische Strategie. Ich glaube, Anders Tegnell hat das nie so offen formuliert. Meine Interpretation ist, dass man, also wovor ja alle Angst haben, ist ja diese sogenannte zweite Welle. Das heißt, als Beispiel könnte man Neuseeland nehmen. Neuseeland hat ja einen totalen Lockdown gemacht. Die haben die Infektion komplett zum Stillstand gebracht und haben aber jetzt das Problem, dass der ganze Rest der Welt irgendwann das Coronavirus hat. Und wenn jetzt einer nach Neuseeland einreisen möchte, dann müssen die den in Quarantäne setzen. So. Um nicht zu riskieren, dass sie dann wieder einen unkontrollierten Ausbruch bekommen. Und dann kann man sich halt überlegen, wenn der gesamte Personenverkehr nach Neuseeland rein erstmal 2 Wochen in Quarantäne sitzen muss,
sich einige überlegen, ob
sie nach Neuseeland. Genau, ne? Also wenn ich für 2 Wochen Neuseeland Urlaub 4 Wochen buchen muss, um da sozusagen, ich überspitze das jetzt und ich habe auch die Details zu Neuseeland auch nicht parat. Aber um das schwedische Modell zu erklären, so hat man versucht, will man hier eher versuchen, dass die Infektion, so interpretiere ich das, man will versuchen, dass die Infektion durchläuft und man auch eine eventuell zweite Woge dadurch flacher hält. Aber die große Gefahr ist ja dann wahrscheinlich, dass wenn wir dann in den Herbst und die Winterzeit wieder gehen, dass wir alle wieder ein bisschen näher aneinander rücken müssen, weil es kalt draußen wird und wir uns auch wieder viel in geschlossenen Räumen bewegen, dass dann die Infektionsraten wieder steigen. Und das wurde heute auch, ganz kurz noch als Zugabe, wurde heute auch wieder im Corona-Update, hat der Drosten wieder hervorragend beschrieben, hat er da 2 Studien zitiert, wonach man also jetzt sieht, dass es viele Leute infizieren keinen weiteren, aber dann gibt es sogenannte Super-Spreading-Events. Und das ist offensichtlich etwas, was man auch schon vom ersten SARS-Virus kennt, dass es dann einige wenige Individuen gibt, die dann eine große Anzahl von Leuten anstecken.
So ein Baptisten-Gottesdienst in Deutschland zum Beispiel.
Exakt.
Ja, alle also, singen und spucken und sich gegenseitig.
Genau. Und das ist ein Geschehen, das sich vor allen Dingen in geschlossenen Räumen abspielt. Und ich habe so das Gefühl, das haben die hier in Schweden auch schon geahnt und haben danach gehandelt, weil man hat ja dann sofort auch gesagt, keine großen Events mehr. Man soll sich in geschlossenen Räumen natürlich auch voneinander entfernen und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, und aber es wird sich halt zeigen, wie wir das alles handhaben. Und meine
Erwartung ist ja eigentlich schon ein gutes Schlusswort, muss man sagen. Wir haben jetzt schon sehr, sehr lange gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie viel, aber es sind bestimmt 40 Minuten. Könnte zumindest sein. Und eigentlich wollten wir uns ja hauptsächlich um deine Arbeit kümmern. Ich glaube, die haben wir ausführlich besprochen, wie das da alles läuft. Aber ich würde sagen, dass wir dann jetzt die heutige Folge beenden. Oder du guckst sehr angestrengt. Gab es noch was du unbedingt sagen wolltest?
Nein, ich gucke hier ein bisschen auf unsere Shownotes und ich glaube, wir haben über das meiste geredet, worüber wir reden wollten. Du hattest mich noch gefragt, bleiben denn auch andere Patienten weg? Und das kann man, glaube ich, ganz schnell beantworten. Ja, das tun sie. Sind vor allen Dingen leichte unfallchirurgische und orthopädische Patienten, also verstauchte Füße. Die bleiben weg. Aber wir haben bisher keine Angaben darüber. Also gefühlt bleiben auch andere schwere Erkrankungen, tauchen nicht genauso häufig auf, aber darüber gibt es keine Zahlen im Moment.
Vielleicht gibt es ja irgendwann Zahlen, dann können wir das mal genauer betrachten. Wir hatten zum Beispiel heute die Teststrategie in Schweden schon angesprochen und auch die Unterschiede Schweden-Deutschland. Vielleicht können wir uns da das nächste Mal nochmal genauer drum kümmern. Da gibt es sicherlich noch sehr interessante Aspekte. Ich würde sagen, dass wir die Folge heute beenden. Nochmal der Hinweis, jansegal.de/was-erlaube-podcast. Schweden. Da gibt es einmal die Folgen, die unter anderem auf Spotify, aber auch auf Deezer und auch bei Apple Podcasts und bei Podigy veröffentlicht werden. Da kann man sich dann einen Überblick verschaffen und ich würde dann auch mal versuchen, die Links, die wir heute genannt haben, dort einzubauen. Und dort gibt es auch eine Telegram-Gruppe. Mal gucken, ob sich da überhaupt jemand anmeldet. Wenn jemand Lust hat, gerne mal rein. Da werden wir die aktuellen Folgen posten. Wir werden da keine absoluten Wahrheiten posten, wie die ganzen Menschen, die jetzt plötzlich ja zu Verschwörungsideologen werden, sondern vor allen Dingen unsere Podcast-Hinweise, vielleicht auch die Links zu unseren Sachen, die wir hier diskutieren. Also Jan, ja, vielen Dank aus Hamburg nach Malmö. Und ich habe dir heute sehr gerne zugehört. Und ich werde die ganzen Äs und so weiter auch drin lassen, weil ich finde, heute haben wir gar nicht so viele Äs drin gehabt. Also, da müssen sich die Zuhörer, unsere Zuhörer dran gewöhnen. Vielen Dank, Jan.
Ja, ich danke. Wir hören uns bald wieder.
Genau, und nächsten Mittwoch wollen wir eigentlich wieder veröffentlichen. Mal gucken, ob wir es vorher machen mit einem aktuellen Anlass. Aber eigentlich nächsten Mittwoch soll es weitergehen.
Bis dann. Nächsten Mittwoch. Mach's gut. Tschö.
Ciao.